Zack, bumm, das war's mit der Gruppenphase bei dieser EM und damit herzlich willkommen zu einer Kicker Daily Sonderfolge, die bis oben hin mit euren Fragen und Meinungen zur EM und zur Nationalmannschaft gefüllt ist. Ich bin Flo Dietrich und bei mir ist Caro Labes. Moin!
Hallöchen!
Muss man sagen, nach diesen viel diskutierten Weltmeisterschaften und der EM in 11 Ländern ist diese Euro eine richtige Wohltat für meine Fußballseele, weil endlich mal wieder bei einem großen Turnier der Sport im Vordergrund steht. Und natürlich waren und sind all diese Themen der Vergangenheit brutal wichtig, aber diese pure, unschuldige Freude und diese positive Energie, die wir hier gerade während der EM spüren, das finde ich einfach richtig gut. Es gab auch schon sehr viele Highlights. Mhm. Caro, was hat denn die Gruppenphase auf und neben dem Platz für dich ausgemacht?
Ja, also du sprichst es ja gerade schon an, ne? Diese pure Freude, vor allem die ganzen tollen Fans aus ganz Europa, die nach Deutschland gekommen sind. Die Schotten, die immer Stimmung gemacht haben, die Niederländer mit ihrem Fanmarsch. Einfach diese großartige Stimmung. Und dann hat mein Herz ein ganz süßer Opa berührt, der Süßigkeiten aus dem Fenster an türkische Fans bei deren Fanmarsch verteilt hat. Und als Dankeschön hat er dann eine türkische Fahne bekommen von denen und dann haben sie zusammen vorm Spiel gefeiert. Das fand ich ganz, ganz süß.
Meine Highlights sind die vielen Traumtore, die wir gesehen haben. Eins schöner als das andere und das Beste, wie ich finde, es sind einfach viele Distanzschüsse. Da fassen sich alle mal ans Herz, ziehen aus der zweiten oder dritten Reihe mal ab. Das gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Tore. Die vielen späten Treffer, die fand ich auch richtig nice. Und abseits des Platzes war es einfach dieser Saxophon-Typ für mich. Herrlich, hat Spaß gemacht.
Ja, wir jeden Tag wollen wir natürlich auch mit unserem DFB-Reporter sprechen. Der ist heute auch am Start und das ist Oliver Hartmann, unser Chefreporter vom Kicker. Oliver, was war denn dein EM-Highlight bisher?
Es gleicht sich ein bisschen mit dem an, was ihr auch gesagt habt. Also ich genieße es wirklich in vollen Zügen, dass die Menschen hier zusammenkommen, dass sie ja, dass eine gewisse Leichtigkeit hier wieder eingezogen ist. Also wo man hinkommt, überall irgendwo sind die Menschen fröhlich aufgeschlossen. Verschiedene Nationalitäten, denen man ständig begegnet, ob es im Zug ist oder dann eben auch in den Stadien oder in den Innenstädten. Das hat in den letzten Jahren schon ein bisschen gefehlt. Ich habe ja die Corona-EM vor 3 Jahren auch mitgemacht. Da waren die Vorzeichen natürlich ganz andere. Erstens wegen der Pandemie und zweitens auch wegen der Ausrichtung in den verschiedenen Ländern gar nicht möglich, irgendwie zusammenzukommen. Katar, das war eine ganz spezielle WM, wo diejenigen, die da waren, schon ihren Spaß haben, aber die Deutschen wollten damals ja nicht hin. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass am Anfang waren alle noch so ein bisschen skeptisch, ob sie sich auf das Turnier einlassen sollen oder nicht. Dieses 5:1 dann gegen Schottland, das war mehr als eine Initialzündung, das war irgendwie eine Initialbombe. Auf einmal haben sie alle rausgetraut und haben gesagt, ja, wir wollen da teilnehmen. Und da ist so eine Welle entstanden, die wir hier in vollen Zügen jetzt erstmal genießen.
Jetzt gibt's aber gleich erstmal ein Update zur DFB-Elf, bevor wir mit euren Fragen und Meinungen zum Turnier starten. Und wie ihr wisst, geht das natürlich nicht ohne unseren schönen Herzo-Hotline-Jingle.
Die Herzo-Hotline.
Ja, lieber Oliver, dann fragen wir doch mal direkt los. Und zwar, wie steht's um Antonio Rüdiger? Gestern hat er ja nicht mit der Mannschaft trainiert. Gibt's da schon ein Update? Beziehungsweise, wann gibt's ein Update, ob er vielleicht spielen kann am Samstag?
Naja, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Oberschenkelzerrung in 5 Tagen auszukurieren, das ist schon eine ambitionierte Geschichte. Rüdiger hat jetzt leichte Laufeinheiten gemacht bisher und noch nicht mehr. Die Entscheidung wird morgen im Abschlusstraining fallen. Er war bislang guten Mutes, dass er es schaffen kann. Aber Spieler sind da auch immer ein bisschen optimistischer als die Ärzte. Deswegen würde ich jetzt, Stand jetzt, nicht unbedingt davon ausgehen, dass er tatsächlich auflaufen kann.
Rüdiger außen vor gelassen. Wie ist die Lage der Nation sonst heute?
Also die Spieler haben nach dem Unentschieden gegen die Schweiz erstmal ein bisschen frei bekommen, haben dann Mittwoch wieder angefangen zu trainieren, dann am Dienstagabend zusammen geguckt, wer denn der Gegner sein wird, haben auch aufs richtige Spiel gesetzt. Sie haben sich das Spiel der Dänen angeguckt, nicht das der Engländer. Insgesamt ist die Stimmung schon gelöst, aber jetzt nicht völlig entspannt. Das kann sie auch nicht sein. Also es ist jetzt ein Spiel, es kommt die K.O.-Runde, viele haben das noch nie erlebt, der Trainer inklusive. Also eine K.O.-Runde in einem großen Turnier. Da kann mit einem Spiel auch alles vorbei sein. Deiner Seite, man hat einen Gegner mit Dänemark, wo wir nach all dem, was wir bisher gesehen haben, schon auch hoffen und erwarten können, dass die Hürde genommen wird. Die großen Hürden würden dann anschließend kommen.
Wir haben eben schon über die ganzen tollen Fanmärsche gesprochen, unter anderem eben von den Niederlanden. Deswegen die Frage von jemandem aus der Community, gibt es einen Fanmarsch der Deutschlandfans in Dortmund am Samstag? Weißt du da was von? Ist da irgendwas geplant?
Das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Es ist natürlich so, Deutschland ist das Gastgeberland, da kommen jeder dann irgendwie von überall her. Die kommen vielfach dann mit dem Auto oder mit dem Zug angefahren. Es ist für die Fans der anderen Nationen einfacher, weil dort irgendwas organisiert ist immer. Also man trifft sich dann an einem speziellen Platz und geht dann von dort aus zum Stadion. Also in Hamburg ist es dann oft, dass der Treffpunkt Heiligen Geistfeld ist. In Berlin war es der Breitscheidplatz. Also ich wüsste nicht, dass es einen Fanmarsch vom Gastgeberland gibt.
Nicht Ronaldinho, sondern Zombie Nino fragt, Albanien und Georgien betreffend. Sind das Eintagsfliegen oder könnte das der Anfang von etwas ganz Großem sein?
Also tatsächlich finde ich das cool, die Georgier. Ich sehe der Ausweitung des Teilnehmerfelds auf 24 Nationen eigentlich erstmal kritisch. War hier am Anfang der Meinung, verwässert das alles, noch mehr Mittelmaß am Start. Aber wenn man dann so sieht, dass so eine Nation wie die Georgier, die dann praktisch aus dem untersten Ranking dann sich über Luxemburg und sowas für das Turnier qualifizieren kann und dann hier eben auch nicht abgehängt werden, sondern tatsächlich diese Chance nutzen, auf sich aufmerksam zu machen. Die spielen wirklich einen richtig coolen, begeisternden Fußball. Viele Leute auf den Rängen, die hier leben, die da mitfiebern, die sind ein totaler Gewinn. Ich habe mich auch wirklich gefreut, dass die gegen die Portugiesen gewonnen haben. Jetzt kann man natürlich immer sagen, Wettbewerbsverzerrung, die Portugiesen waren weiter, haben ihre Zweitvertretung hingeschickt, aber das waren schon alles auch noch Spieler auf dem Platz. Die Hälfte davon wären bei uns Stammspieler. Das war jetzt keine Gurkentruppe, die Portugiesen. Und dass die dann so ihr Herz in die Hand nehmen und die Gunst der Stunde nutzen, das ist ja auch etwas, was dieses Turnier belebt. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass dann im Viertelfinale nur noch die alten Bekannten zu sehen sein.
Ja, ich finde auch, die Georgier, die berühren einfach das Herz.
Oliver, du hast eben schon so ein bisschen den Modus bei dieser EM angesprochen. Nikiba99 fragt nämlich auch, wie wäre denn entschieden worden, wenn Slowenien und Dänemark gleich viele gelbe Karten gehabt hätten?
Wir haben auch fieberhaft dann geguckt, wie die Lösung denn wäre. Am Ende, am allerletzten Ende wäre ein Ranking dann verantwortlich gewesen, ein UEFA-Ranking, das dann darüber Ausschlag gegeben hätte, wer dann weiterkommt. Das ist natürlich eine Sache, die überhaupt nicht zufriedenstellend ist. Das ist eine Sache, die eben der Teilnehmerzahl geschuldet ist. Also ich finde es total unglücklich, dass dann 4 von 6 Gruppen Dritte weiterkommen, dass Nationen zum Teil tagelang warten müssen, ob sie denn noch dabei sind oder nicht, diesen Quervergleichen. Es ist aber mit der Teilnehmeranzahl, mit den 24 Mannschaften halt auch kaum anders zu lösen. Man kann einen anständigen K.O.-Rhythmus bestimmen. Mit 16 oder mit 32, mit 24 Mannschaften geht's halt nicht.
Aber was könnte denn die bessere Lösung sein, deiner Meinung nach? Nochmal das Turnier aufstocken oder vielleicht größere Gruppen, dafür weniger, damit das dann irgendwie natürlich auch nicht so verwässert, ne? Mit diesem am letzten Spieltag reicht beiden irgendwie ein Unentschieden, die da gegeneinander spielen, deswegen greift man sich nicht an. Das sind ja dann auch manchmal so Sachen, die ja jetzt auch bei dieser EM wieder ein Thema waren.
Gebe ich dir absolut recht. Die ersten 2 Spieltage waren richtig rassig, muss man sagen. Da war richtig toller Fußball geboten. Ich war eigentlich überrascht von dem Niveau. Jetzt am letzten Spieltag war sehr viel Kalkül in vielen Partien und das wollen wir ja eigentlich nicht sehen. Aber ganz ehrlich, also 32 Mannschaften möchte ich auch nicht sehen. Also erstens brauchen wir dann keine Qualifikation mehr. Und zweitens glaube ich, dass dann die Gruppenphase auf dem Niveau ankommt, wo dann etliche Spiele sind, die wir eher erdulden und ertragen müssen, als genießen können.
Das mussten wir ja jetzt mit England ja auch schon, ne? Aber
das mussten wir mit England auch schon, das stimmt. Belgien war auch noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Es waren einige Nationen dabei, von denen wir uns mehr versprechen. Bei England habe ich tatsächlich meine Zweifel, ob da noch viel mehr kommt, würde ich mich überraschen. Um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich würde auch nicht mehr auf 16 Mannschaften zurückgehen wollen, wegen zum Beispiel der beschriebenen Beispiele Albanien, Georgien, die haben in der Gruppenphase schon auch was gegeben. Ich finde, der Modus, den es momentan gibt, ist das geringste Übel.
Der Kicker möge jetzt meine Umgangssprache entschuldigen, aber ich finde es richtig wild, dass es schon so viele Eigentore gab. Es waren 7 insgesamt, da wackelt der Eigentorrekord der letzten EM, da waren es nämlich 11, der wackelt bedenklich. Und das sieht auch einer unserer User so, Anton.brth fragt, warum so viele Eigentore? Zitat.
Sehr gute Frage. Werden sich die Eigentumsschützen auch fragen? Wenn ich Malen gesehen habe, wie der in diesen Querpass reingesprintet ist und den hätte er wahrscheinlich auf der Gegenseite gar nicht so toll verwandeln können, wie er den auf der eigenen Seite dann reingebrettert hat. Ich habe keine plausible Erklärung dafür. Natürlich hängt das alles mit dem Tempo zusammen, in dem gespielt wird. Wenn hohes Tempo ist, ist auch die Fehlerquote höher. Kann man es eigentlich nur so erklären. Ich glaube nicht, dass es ein Stilmittel ist, gezielt den Gegner anzuschießen, damit der Ball ins Tor geht. Ist eine Häufung, ja, aber glaube eher zufällig als geplant und gewollt.
Die Entwicklung ist aber trotzdem wild. In den letzten Europameisterschaften gab es so wenige Eigentore und bei der letzten 11 jetzt schon 7, das ist irgendwie echt eine krasse Entwicklung, wo ich immer noch ein Fragezeichen hinter habe, warum das jetzt so ist, warum jetzt auf einmal so viele kommen.
Aber das Fragezeichen kann ich dann nicht nehmen.
Ja, ich hätte mich jetzt auch überrascht, wenn du deine Zauberformel ausgepackt hättest.
Oliver, jetzt haben wir natürlich noch die große Frage zum Schluss. Wer wird Europameister? Was tippen wir denn jetzt alle? Vor allem, nachdem wir natürlich auch alle ein paar Mal haben spielen sehen bei dieser EM. Und hat sich da vielleicht möglicherweise natürlich auch das, was man vor dem Turnier gedacht hat, nochmal verändert?
Also mein Favorit vor dem Turnier war Frankreich.
Und da bleibst du noch dabei.
Die sind immer noch mein Mitfavorit, auch wenn sie jetzt noch nicht so überragend aufgetreten sind. Mein Mitfavorit war vor dem Turnier Spanien. Die sind jetzt, und das ist kein gutes Zeichen für uns, mein Hauptfavorit geworden. Wir spielen gegen Georgien im Achtelfinale. Da legen wir fest, auf die werden wir dann im Viertelfinale kommen. Wenn wir die denn im Achtelfinale schlagen, die Spanier sind hier bisher in sehr beeindruckender Form aufgetreten, dass sie eine Einzelqualität haben. Jeder einzelne Spieler, und da zählen tatsächlich, glaube ich, 18 bis 20 Spieler im Kader dazu, die ist überragend, aber sie sind jetzt auch als Mannschaft wirklich sehr gefestigt, sehr spielstark aufgetreten. An Spanien vorbeizukommen, das ist eine große Schwierigkeit. Und mein Außenseiter war von Anfang an, auch weil ich zu Ralf Rangnick eben eine besondere Beziehung habe als Leipzig-Reporter, von Anfang an Österreich, und die haben wirklich meine Erwartungen erfüllt, und dort die von Ralf Rangnick. Und Rangnick sagte, ich hatte ja ein Interview mit Ralf Rangnick gemacht vor dem Turnier in Windischgarsten im Trainingslager. Also wenn wir die Gruppe mit Frankreich und Holland überstehen, viel schwerere Gegner kommen dann für uns auch nicht mehr. Da habe ich mich dran erinnert, als ich die jetzt gesehen habe. Die sind schon richtig gut drauf.
Das sind wir alle. Und damit bedanken wir uns bei Oliver Hartmann, Chefreporter beim Kicker. Danke für deine Zeit.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Gestern hatte es sich nach Kicker-Informationen ja schon angebahnt. Heute ist es nun offiziell. Alexander Blessin wird neuer Trainer bei St. Pauli und beerbt den abgewanderten Fabian Hürzeler. Blessin kommt vom Champions-League-Teilnehmer Union Saint-Gilloise. Mit den Belgiern holte Blessin die Meisterschaft und stand noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Deswegen müssen die Hamburger auch eine Ablösesumme zahlen, die nach Kicker-Informationen zwischen 750.000 und 1 Million Euro liegen soll. Für Blessin wird es die erste Trainerstation in der Fußball-Bundesliga.
Dass Nuri Sahin offiziell zum 1. Juli als neuer Trainer den BVB übernehmen würde, war ja schon bekannt. Jetzt steht auch das Team um den Cheftrainer fest. Mit Lukas Piszczek steht Sahin ein ehemaliger Dortmunder zur Seite. Komplettiert wird das Trainerteam durch Joao Tralau und Ertuğrul Arslan. Mit dem 43-jährigen Tralau und dem 44-jährigen Arslan hatte Sahin bereits beim türkischen Erstligisten Antalyaspor zusammengearbeitet. Sven Bender, der mit Sahin im Winter zum BVB zurückgekehrt war, steht nach BVB-Angaben aufgrund seines privaten Umfelds und seiner persönlichen Trainerentwicklung nicht mehr zur Verfügung.
Florian und ich, wir sagen jetzt Tschüss. Heute ist übrigens das erste Mal spielfrei, kein EM-Spiel. Morgen dann auch. Florian, weißt du schon, was du mit deiner Zeit anfangen willst? Oder bist du jetzt in einem depressiven, schwarzen, fußballlosen Loch gefangen für die nächsten 48 Stunden.
Ich glaube, da stecke ich drin für die nächsten 48 Stunden und ich werde diese Depression mit Hanteln und Gewichten im Gym bearbeiten. So mache ich das sonst auch immer, das hilft ganz gut. Und du?
Ich werde auch ins Fitnessstudio gehen, glaube ich, und mich dann darauf freuen, dass es Samstag endlich weitergeht.
Vorfreude ist doch die schönste Freude.
So sieht's aus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Lasst euch gut gehen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr.
Und abonniert doch gerne den Podcast, wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr keine neue verpassen mögt.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.